Liebe Hörerinnen und Hörer, Spurensuche hat derzeit eine Pause eingelegt, aber in 3 Wochen kommt die nächste Folge. Und bis dahin haben wir etwas anderes Spannendes für euch. Unsere KollegInnen von Verbrechen der Vergangenheit haben ihr allererstes Special produziert. Es geht um das Ende des Zweiten Weltkriegs. Deutschland 1945 heißt es und führt in 8 Folgen durch ein Jahr, das wahrhaftig Geschichte gemacht hat. Die ersten Folgen gibt's jetzt hier. Und wer weiterhören möchte, die gesamte Serie Deutschland 1945 gibt es ab sofort exklusiv auf Geo Plus. Ihr findet das Angebot unter geo.de/1945 und jetzt geht's los.
Deutschland 1945. Ein Special von Verbrechen der Vergangenheit. Erzählt von Geo Epoche. Folge 1. Die große Flucht.
Hallo, herzlich willkommen zu unserem ersten Verbrechen der Vergangenheit Special. Wir rekonstruieren hier in 8 Folgen die dramatischen Ereignisse des Jahres 1945 in Deutschland. 8 Folgen über die letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges und den Moment, als endlich Frieden herrschte, über die Stunde Null, in der das Leid jedoch für viele Menschen noch lange kein Ende hatte. Wir blicken vor allem, aber nicht ausschließlich, auf Deutschland und wir werden uns anschauen, wie die Überlebenden der NS-Verbrechen einen Neuanfang wagten. Aber wir schauen auch, wie die Täter mit den Konsequenzen ihres Tuns konfrontiert wurden. Mit dabei ist natürlich Verbrechen der Vergangenheit-Erzähler Peter Kämpfe und hier im Studio mein Kollege Joachim Tellenbüscher. Mein Name ist Insa Bethke. Ja, und ich freue mich, dass Sie zuhören. Hallo Joachim, schön, dass du da bist.
Moin, liebe Insa, ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen und Sie durch ein Jahr zu führen, das wahrhaftig Geschichte gemacht hat. Angefangen von der Flucht aus den deutschen Ostgebieten, über den Endkampf um Berlin, bis hin zu jenem Tag, an dem in Nürnberg die ersten NS-Verbrecher vor Gericht standen. Wir sind ja mittlerweile an einem ja sehr wichtigen Punkt angelangt. All das ist mittlerweile 80 Jahre her und damit gibt es immer weniger Menschen, die noch darüber berichten können, die all das ja miterlebt haben. Das Kriegsende ist also kurz davor, könnte man sagen, wirklich Geschichte zu werden.
Ja, umso mehr ein Grund, sich diese entscheidenden Monate des 20. Jahrhunderts genauer anzuschauen. Es sind Monate, die das Leben ja von Millionen Deutschen tief geprägt haben und auch die Weichen für die Zukunft Deutschlands, ja auch für Europa gestellt haben. 1945, das ist ein Jahr, das bis heute nachhallt. In unserem Staat, in unserer Gesellschaft, in unseren Familien und vielleicht auch bis hin in unsere persönlichen Lebensgeschichten. Und das erwartet Sie hier im Special. Pro Folge werden wir eine historische Reportage aus Geo Epoche hören, in der wir an entscheidende Schauplätze des Jahres 1945 zurückreisen, auf entscheidende Momente und Entwicklungen blicken und drumherum ordnen Joachim und ich die Geschehnisse ein wenig in den Jahreslauf ein. In dieser Folge wird die Massenflucht aus Ostpreußen im Zentrum stehen. Die Flucht von Hunderttausenden Menschen, Frauen, Kindern und Alten vor allem, vor der Roten Armee im eisigen Winter 45. Aber bevor wir in dieses Drama, diese Tragödie eintauchen, wollen wir einmal klären, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Schauen wir also, wie der Krieg für die Deutschen vorher gelaufen ist und wie dann die militärische Gesamtsituation zu Beginn des Jahres 1945 ist.
Also der Winter 1944-45, das ist der Moment, in dem der Krieg den Adolf Hitler und die nationalsozialistische Diktatur entfesselt haben, die Grenzen Deutschlands erreicht. Der Krieg kommt nach Hause. Nach 5 Jahren und 4 Monaten ist damit die Endphase dieses Konflikts angebrochen. Man könnte auch sagen, die Stunde der Abrechnung naht.
Ja, lass uns mal schauen, wo genau verlaufen die Fronten zu dieser Zeit in Europa.
Der Machtbereich des NS-Staats und seiner Verbündeten, der hat ja auf seinem Höhepunkt im Sommer 1942 vom Fuß der Pyrenäen bis zum Kaukasus gereicht und vom Nordkap bis in die Wüste Libyens. Der ist mittlerweile enorm zusammengeschrumpft. Afrika ist längst verloren. In Westeuropa sind Frankreich und Belgien bereits befreit. Von dort versuchen die Truppen der Alliierten in Richtung Rhein vorzustoßen. Was das im Detail bedeutet, das werden wir uns in einer späteren Folge anschauen. In Italien, da steht praktisch nur noch die Po-Ebene unter Kontrolle der Faschisten um den Diktator Benito Mussolini. Im Osten, da zieht sich die Front von Bosnien einmal quer durch Ungarn bis nach Polen, wo sie zum Teil entlang der Weichsel verläuft. Und im Januar 1945 ist die Wehrmacht überall in der Defensive.
Ja, sie sieht sich ja auch einer gewaltigen Übermacht gegenüber, einer Allianz aus der größten Demokratie der Welt, den USA, geführt von Präsident Franklin D. Roosevelt, aus der alten Imperial-Großmacht England unter Premier Winston Churchill und der kommunistischen Diktatur von Joseph Stalin. Aber da haben Menschen zusammengefunden, die nicht wirklich viel gemeinsam haben, muss man sagen. Churchill zum Beispiel ist ja ein erbitterter Antikommunist. Stalin, so sagte Churchill einmal, sei von nichts anderem angetrieben als kaltblütigem Eigennutz und völliger Verachtung unserer Leben und unseres Geschicks. Zitat Ende. Warum arbeiten diese drei mächtigen Männer, die großen drei, wie man sie auch genannt hat, dann doch so effektiv zusammen?
Also zunächst liegt es mir total fern, Stalin gegen Churchill zu verteidigen. Der Kreml-Chef ist natürlich ein brutaler Despot. Er hat Millionen von Menschenleben auf dem Gewissen. Aber er hat im Verlauf des Krieges eben auch sehr gut verstanden, ein Zweckbündnis zu schmieden, das ihm persönlich vor allem nutzt. Denn das ist die Anti-Hitler-Koalition natürlich. Ohne die Bedrohung durch NS-Deutschland würde es diese Koalition nicht geben. Und ich will jetzt nicht spoilern, aber sie wird Hitler ja auch nur um ganz kurze Zeit überleben.
Ja, dabei hat Stalin anfangs ja gemeinsame Sache mit Hitler, mit den Nationalsozialisten gemacht. Ich spreche da vom berühmt-berüchtigten Hitler-Stalin-Pakt, den beide Seiten zum großen Erstaunen der Weltöffentlichkeit im August 1939 unterzeichnet haben. Das war ein Nicht-Angriffsabkommen, zu dem auch ein geheimes Zusatzprotokoll gehörte, in dem Moskau und Berlin die Länder Europas und da insbesondere Polen unter sich aufteilten.
Ja, absolut. Hitler war außer sich vor Freude darüber, weil damit stand seinem geplanten Feldzug gegen Polen nichts mehr im Wege. Er hatte sogar die Sorge, dass ihm, Zitat, im letzten Moment irgendein Schweinehund einen Vermittlungsplan vorlegt. Also Hitler wollte diesen Krieg.
Ja, aber es muss Hitler doch bewusst gewesen sein, dass ein Überfall auf Polen zugleich Frankreich und Großbritannien in den Krieg hineinziehen würde. Denn diese beiden Mächte, die hatten ja im März 1939 eine Garantieerklärung für Warschau abgegeben. Und das heißt, im Falle eines deutschen Angriffs wollten sie den Polen militärisch beistehen.
Ja, diese Erklärung, das war eine direkte Reaktion auf die Zerschlagung der Tschechoslowakei durch Hitler im März 1939. Ein eklatanter Verstoß gegen das Münchner Abkommen aus dem September 1938, hat man vielleicht schon mal in der Schule gehört.
Ja, genau, erinnern wir uns kurz. Im Sommer 1938, da hatte Hitler Ansprüche auf das mehrheitlich von Deutschen bewohnte Sudetenland erhoben. Das gehörte damals zur Tschechoslowakei und damit stand Europa am Rand eines großen Krieges. Es gab dann Ende September Verhandlungen in München und da sind dann Engländer, Franzosen und Italiener auf Hitlers Forderungen eingegangen und haben die Regierung in Prag quasi gezwungen, ihm das Sudetenland zu überlassen.
Ja, keine Sternstunde der europäischen Geschichte und der großen Diplomatie wird auch heutzutage immer wieder mal drauf Bezug genommen. Es war ein Versuch der Beschwichtigung und der ist gründlich misslungen, wie wir alle wissen. Weil im Frühjahr 1939 eben die Wehrmacht in Prag stand. Hitler hat sein Wort gebrochen. Er hat sich ganz Tschechien geholt und hat es dann in das sogenannte Protektorat Böhmen und Mähren umgewandelt. Damit war diese Appeasement-Politik, also diese Politik der Beschwichtigung, am Ende. Und dann als Folge wurde eben diese Garantieerklärung an die Polen abgegeben durch Franzosen und Engländer. Hitler hat aber trotzdem im Sommer 1939 geglaubt, dass die Franzosen und Briten ihren Worten keine Taten folgen lassen würden. Er hat gesagt, Zitat, unsere Gegner sind kleine Würmchen, ich sah sie in München. Und er müsse ein Idiot sein, wenn er wegen Polen in einen Krieg schlittern würde.
Ja, da hat er sich geirrt. Ja, Frankreich absolut. Und Großbritannien erklärten dem Deutschen Reich dann am 3. September 1939 den Krieg. Zwei Tage, nachdem die Wehrmacht Polen überfallen hatte. Das ist ja bekannt. Mhm. Polen konnten sie allerdings dadurch nicht mehr vor der totalen Niederlage retten, auch weil die Franzosen und Engländer keinen Entlastungsangriff im Westen gestartet haben. Stattdessen haben sie dann monatelang abgewartet. Und diesen seltsamen Zustand, den haben die Deutschen übrigens den Sitzkrieg genannt.
Ja, die Engländer haben es, glaube ich, Phony War genannt und die Franzosen Drôle de Guerre, wenn ich mich nicht täusche. Also jede Nation hatte so einen eigenen Begriff für diesen ja sehr seltsamen monatelangen Stillstand im Westen. Den Stillstand gebrochen haben dann erst die Deutschen. Im Mai 1940 sind sie im Westen in die Offensive gegangen mit spektakulärem Erfolg. Und das hat die Zeitgenossen enorm beeindruckt, weil Hitlers Wehrmacht innerhalb weniger Wochen das gelungen ist, was die kaiserlichen Armeen im Ersten Weltkrieg innerhalb von 4 Jahren nicht geschafft haben, nämlich Frankreich zu erobern.
Ja, in 6 Wochen, also nach dem Sitzkrieg, kam jetzt tatsächlich der sprichwörtliche Blitzkrieg. Danach mussten die Engländer dann allein weiterkämpfen.
Ja, eine Weile waren sie ganz alleine, aber die Engländer hatten natürlich noch ihre Kolonien, Indien, die Dominions, Kanada und so. Also es war jetzt nicht nur diese einsame Insel sozusagen. Hitler hat gegen England gekämpft, aber eigentlich hat er seinen Fokus schon woanders hingerichtet, nämlich schon am 31. Juli 1940, da hat er seinen hohen Generälen den Entschluss bekannt gegeben, als nächstes den eigenen Verbündeten überfallen zu wollen, die Sowjetunion, weil sein eigentliches Kriegsziel war ja die Eroberung von sogenanntem Lebensraum im Osten, den das deutsche Volk angeblich brauchte, sonst würde es untergehen. Das war die Logik, Hitlers Logik, wohlgemerkt.
Ja, und in diesem Feldzug, der am 22. Juni 1941 dann begann, in dem entwickelte dann auch die menschenverachtende Rassenideologie der Nationalsozialisten ihre volle mörderische Wirkung. Denn dieser Feldzug, der wurde ganz bewusst und explizit als Vernichtungskrieg gegen Slawen und gegen Juden geführt.
Ja, und das hat Hitler auch ganz offen so gesagt, also natürlich nicht in seinen öffentlichen Reden, aber zum Beispiel vor seinen Generälen, einige Wochen vor dem Überfall, hat er gesagt, die Invasion der Sowjetunion, also das Unternehmen Barbarossa, das werde sich von den Schlachten im Westen radikal unterscheiden, weil es sich, Zitat, um den Kampf zweier Weltanschauungen handelte. Heißt, der Bolschewismus, der muss vernichtet werden, und bevor der erste Schuss überhaupt gefallen ist, da wurden die Grundlagen für diese späteren Verbrechen, für den Vernichtungskrieg gelegt, also zum Beispiel mit dem Kriegsgerichtsbarkeitserlass und dem Kommissarbefehl und auch die sogenannten Einsatzgruppen, die hinter der Front vor allem die jüdische Bevölkerung ermorden sollte, aber nicht nur, die hatte man auch schon aufgestellt. Also es war von Anfang an klar, dieser Krieg im Osten wird ein Vernichtungskrieg.
Ja, und nach dem Überraschungsangriff schien Hitlers Kalkül ja erstmal aufzugehen. Stalin war anfangs wie gelähmt. Mhm. So. Obwohl er eigentlich ja durch Spionageberichte vor dem Angriff gewarnt worden war, hat nichts genützt. Die Wehrmacht, die rückte dann innerhalb weniger Wochen rasant vor. Die haben hunderttausende sowjetische Soldaten gefangen genommen. Wie hat denn Stalin diesen Moment der Krise überstanden und welche Folgen hatte das für den weiteren Verlauf des Krieges?
Also er hat nach einem Schockmoment irgendwann dann seine Nerven wieder in den Griff bekommen und er hat zu seinem großen Glück auch bald neue Verbündete gefunden, die eben bereit waren, die Sowjetunion zu unterstützen, Großbritannien und die USA. Also dieses Zweckbündnis, das ich eben schon erwähnt habe, das nahm schon im Sommer 1941 konkrete Formen an. Im September schloss sich die Sowjetunion der sogenannten Atlantik-Charta an. Die hatten Winston Churchill und Präsident Roosevelt so als Grundlage einer künftigen Friedensordnung entworfen. Und nach diesem Beitritt, da floss dann die Waffenhilfe aus den Vereinigten Staaten in die Sowjetunion. Vergisst man häufig, hat aber einen ganz, ganz wichtigen Beitrag auch zum Sieg der Roten Armee geleistet.
Und der deutsche Vormarsch, der kam dann im Dezember 1941 vor Moskau zum Stehen. Im folgenden Sommer ist die Wehrmacht dann zwar nochmal bis nach Stalingrad an der Wolga vorgedrungen, aber da wurden dann im November 1942 rund 250.000 deutsche Soldaten eingekesselt. Die mussten dann nach mehr als zwei Monaten kapitulieren. Eine katastrophale Niederlage für die Nationalsozialisten war das. Joachim, war das, war Stalingrad, wo dann insgesamt alle zusammengerechnet mehr als 1 Million Soldaten ihr Leben verloren haben? War das der entscheidende Wendepunkt in diesem Krieg?
Es war sicherlich ein psychologischer Wendepunkt, weil danach immer mehr Deutschen klar geworden ist, also diesen Krieg können wir nicht mehr gewinnen. Sie haben vielleicht schon mal von der berüchtigten Sportpalastrede von Josef Goebbels gehört, ne? Wollt ihr den totalen Krieg? Die fällt genau in diese Zeit hinein, also in den Februar 1943. Und das war auch ein Versuch, nochmal die Deutschen zu motivieren, dass sie doch noch gewinnen können, auch als Reaktion auf diesen Schock von Stalingrad. Den militärischen Wendepunkt, den datieren Experten, wie zum Beispiel der deutsche Historiker Sönke Neitzel, schon auf den Spätsommer 1941.
Das war also bereits wenige Monate dann nach Beginn des Unternehmens Barbarossa, nach dem Überfall auf die Sowjetunion. Wie begründet er das?
Er begründet das so, ich habe ihn mal interviewt, da nehme ich das jetzt mal her, dass Hitlers Angriff auf die Sowjetunion, der beruhte auf der Annahme, dass Stalins Reich so ein Koloss auf tönernen Füßen sei. Ne? Also Hitler hat vor Beginn des Feldzugs getönt, Zitat, wir müssen nur die Tür auftreten und das ganze verrottete Gebäude wird krachend zusammenbrechen. Im Spätsommer 1941, da wird klar, die Sowjetunion wankt, aber sie fällt nicht. Und die Rote Armee erleidet zwar gewaltige Verluste, aber sie kämpfte weiter. Und auf dieses Szenario waren Hitler und auch die Wehrmachtsführung und Deutschland nicht vorbereitet. Also da ist dieser Plan schon gescheitert. Und als dann Hitlers Verbündeten, die Japaner, dann im Dezember 1941 die amerikanische Pazifikflotte in Pearl Harbor überfielen und damit die USA auch ganz offiziell in den Krieg hineinzogen, da war auch für die Deutschen die Lage ganz und gar aussichtslos. Der Krieg, der hat natürlich noch sehr viel länger gedauert und auch der Rückzug der Wehrmacht im Osten, der hat erst nach Stalingrad so richtig angefangen, aber der militärische Wendepunkt, der lag wirklich schon früher.
Ja, wenn wir jetzt mal an den Anfang unseres Gesprächs zurückspringen, also in den Winter 1944-45, spätestens da musste doch den Deutschen klar sein, dass all die Gräueltaten, die sie in der Sowjetunion begangen hatten, dass die nun auf sie zurückfallen könnten, oder?
Ja, total. Also die NS-Propaganda hat auch diese Furcht bewusst geschürt, um zum Beispiel die deutsche Zivilbevölkerung dazu zu bringen, noch entscheidender mitzukämpfen und sich noch mehr für den Krieg einzusetzen. Das entscheidende Datum, wenn wir jetzt über die Flucht aus den Ostgebieten sprechen, das ist der 12. Januar 1945. Ab diesem Tag, da beginnt die Rote Armee ihre große Winteroffensive und die trifft ausgerechnet eine Region, die lange Zeit vom Krieg relativ verschont geblieben ist. Es sind sogar viele Menschen aus anderen Gebieten Deutschlands in den Jahren zuvor in den Osten umgesiedelt worden. Und diese Menschen, die werden nun alle zurückgetrieben. Und ist eine besondere Ironie der Geschichte, finde ich, dass zu den Vertriebenen auch der Mann gehört, beziehungsweise sein Leichnam, mit dem die Hitler-Diktatur im Januar 1933 einst ihren Anfang genommen hat.
Ja, damit kann eigentlich nur einer gemeint sein, Reichspräsident Paul von Hindenburg.
Ja, du sagst es natürlich, dir kann ich nichts vormachen. Es sind immer noch Straßen und Plätze nach ihm benannt, sehe ich ziemlich kritisch. Das ist ja der Mann, der Hitler im Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt hat und er wurde dann später nach seinem Tod in einem monumentalen Denkmal in Ostpreußen beigesetzt, dem Tannenberg-Denkmal. Das erinnert gleich an zwei Schlachten gegen Gegner aus dem Osten, einmal im Jahr 1410 und einmal 1914. Bei dieser zweiten Schlacht, da hatte Hindenburg selbst das Kommando inne. Er war ja auch ein Kriegsheld des Ersten Weltkriegs. Also ein hochsymbolischer Ort. Und dieses Tannenberg-Denkmal, so ein bisschen so aussieht wie so eine mittelalterliche Burg, das wird im Januar 1945 gesprengt und die Särge von Reichspräsident Hindenburg und seiner Frau, die hat man vorher in Sicherheit gebracht und sie werden dann später von US-Truppen in einem thüringischen Salzbergwerk wiederentdeckt.
Da hat man sich für einen Toten viel Mühe gemacht. Aber Millionen andere Deutsche, die sind in diesen Tagen ganz auf sich allein gestellt. Eine von ihnen, das ist Helene Krause aus Ostpreußen. Sie ist Bäuerin, Ehefrau und Mutter und ab dem 26. Januar 1945 eine von Hunderttausenden, die bei eisigen Temperaturen vor der Roten Armee flüchten. Ihre Geschichte und die ihres kleinen Sohnes, die Nikolaus Büchse für Geo-Epoche aufgeschrieben hat, die hören wir jetzt.
Im Frost Januar 1945, als Helene Krause aus ihrem alten Leben gerissen wird und alles verliert, greift sie zum Bleistift und führt zum ersten Mal in ihrem Leben ein Tagebuch. Die ostpreußische Bauersfrau schreibt über das Donnern der Geschütze, die leblosen Körper im Schnee, die Spalten im Eis des frischen Haffs, über die ihre müden Pferde den Wagen ziehen müssen. 9 Wochen lang notiert Helene Krause, was sie erlebt auf einer Flucht, in der ihr eine Rast im Kuhstall bereits wie ein großes Glück erscheint. Mit klarer Schrift versucht sie, das Unfassbare um sich herum zu ordnen. Wer durch die vergilbten Seiten blättert, erfährt vom Schicksal eines gewaltigen Flüchtlingszuges, der sich nach Westen durchschlug, der Hunderttausende das Leben kostete und die Biografien von Millionen Menschen prägte. Die ersten Zeilen dieses Tagebuchs verfasst Helene Krause Ende Januar 1945. Sie ist 35 Jahre alt, verheiratet und Mutter eines 5-jährigen Sohnes.
Freitag, 26. Januar. Die letzten Tage hören wir den Kanonendonner. Die Front kommt immer näher. Noch 6 Kilometer von unserem Heimatdorf Romitten entfernt. Nachmittags 16:30 verlassen wir im geschlossenen Treck unsere Heimat. Durch tiefen Schnee geht unser Weg Richtung Westen. Wir haben beide Wagen mit unserer Habe und Futter für die Pferde beladen. Es fällt mir sehr schwer, mit Werner wegzufahren und alles zu verlassen, was uns lieb und wert war. Wir fahren auf die verstopften Straßen und sind dem Winter und dem Elend preisgegeben. Papa ist Soldat, weit von uns weg.
Noch ein Dreivierteljahr zuvor, im Frühjahr 1944, scheint der Krieg fernab vom Hof der Krauses, 30 Kilometer südlich von Königsberg. Weit entfernt die Bomber der Westalliierten, die gegen die Industriezentren des NS-Staates fliegen, gegen Fabriken und Städte im Ruhrgebiet und in Norddeutschland. Der Krieg zeigt sich hier bisher vor allem in der Abwesenheit der Männer. Helene Krause muss den kleinen Hof allein verwalten, seit ihr Mann Otto von der Wehrmacht eingezogen wurde und sich zugleich um ihren häufig kränkelnden Sohn Werner kümmern. Gekämpft wird tief in der Sowjetunion, hunderte Kilometer östlich von Memel und Weichsel. Ostpreußen, das Land der Junker und Bauern, gilt als eine der sichersten Provinzen des Reiches. Doch am 22. Juni 1944, dem dritten Jahrestag des deutschen Überfalls auf die UdSSR, schlägt eine Großoffensive der Roten Armee ein riesiges Loch in die Ostfront. Die Front, die im Juni noch tief in Weißrussland stand, verschiebt sich nach Westen. Der Krieg nähert sich Ostpreußen. Am Ende des Sommers fährt Helene Krause mit drei polnischen Kriegsgefangenen, die ihr als Hilfen zugeteilt worden sind, Rüben und Kartoffeln ein. Von der nahenden Front fällt im Radio kein Wort. Die Vorboten der Katastrophe bemerkt die Bäuerin erst im September, als eines Abends ferner Geschützdonner die Stille durchbricht. Im Oktober dröhnen die Kanonen lauter. Erste Flüchtlingstrecks aus Litauen, dem Memelland und dem östlichen Grenzgebiet Ostpreußens ziehen durch die Dörfer. Die Bäuerin findet keine Ruhe mehr, sie muss drei Flüchtlinge aufnehmen. In jenen Tagen, als Helene Krause erstmals an Flucht denkt, überschreiten Sowjettruppen die Reichsgrenzen, dringen mehr als 30 Kilometer tief nach Ostpreußen ein. Panzer der Roten Armee überrollen dort am 21. Oktober die Ortschaft Nemmersdorf. Kurz darauf können Einheiten der Wehrmacht die Sowjettruppen zurückschlagen. In dem Dorf finden die deutschen Soldaten die Leichen von mehreren Dutzend Zivilisten. Die Bewohner berichten, die Rotarmisten hätten gemordet und vergewaltigt. Anstatt die Bevölkerung so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen, missbraucht Propagandaminister Josef Goebbels die Geschehnisse in Nemmersdorf für seine Zwecke. Zeitungen veröffentlichen inszenierte Fotos von verstümmelten Leichen und klagen das Wüten der sowjetischen Bestien an, um so den Durchhaltewillen der Grenzbevölkerung zu steigern. Nemmersdorf wird zum Schreckensmythos für die rund 2 Millionen Deutschen, die noch in Ostpreußen leben. Für viele ist es das Signal zur Flucht. Helene Krause zeichnet sich eine mögliche Route nach Westen auf eine Karte und packt Betten in Säcke. Doch der Gauleiter Erich Koch will Ostpreußen halten. Wer ohne Erlaubnis fliehe, heißt es, werde enteignet. Schon früher hat Koch untersagt, dass Pläne zur Evakuierung der Zivilbevölkerung ausgearbeitet werden. Wer noch einmal von Räumung spricht, gilt als Verräter. Im November hört Helene Krause keinen Geschützdonner mehr. Die Rote Armee zieht sich zurück. Die NS-Propaganda meldet, der Angriff der Sowjettruppen sei zurückgeschlagen. Tatsächlich aber warten die nur die nasskalte Jahreszeit ab. Der Boden ist zu aufgeweicht, um mit schweren Panzern weiter vorzurücken. Die Front verläuft jetzt direkt an der Grenze Ostpreußens zur Sowjetunion, kaum mehr als 100 Kilometer von Rumitten entfernt. Über Weihnachten kommt Otto Krause für 2 Wochen auf Genesungsurlaub nach Hause. Er ist am Rücken verwundet worden. Die Familie stapelt Einweggläser mit Wurst, Obst und Gemüse in eine Kellernische und mauert sie zu, damit die Sowjetsoldaten ihre Vorräte nicht plündern können und die Familie etwas zu essen hat, wenn sie zurückkehrt. Denn Otto und Helene Krause glauben, wie viele andere, fest daran, dass sie ihren Hof, selbst im schlimmsten Fall, nur vorübergehend werden preisgeben müssen. Sie klammern sich an die Hoffnung auf eine Wende im Kriegsglück. Am 13. Januar 1945 schlägt die Rote Armee erneut los, eine Sturmfront aus Panzern, Raketenwerfern, Granaten. Und ein Heer von 1,6 Millionen Soldaten, die der Oberbefehlshaber Georgi Schukow mit einem Aufruf einschwört. Die Zeit ist gekommen, mit den deutsch-faschistischen Halunken abzurechnen. Groß und brennend ist unser Hass. Wir haben unsere niedergebrannten Städte und Dörfer nicht vergessen. Wir gedenken unserer Brüder und Schwestern, unserer Mütter und Väter, unserer Frauen und Kinder, die von den Deutschen zu Tode gequält wurden. Wir werden uns rächen für die in den Teufelsöfen verbrannten, für die in den Gaskammern erstickten, für die Erschossenen und Gemarterten. Wir werden uns rächen für alles. Schon am 18. Januar stehen Rotarmisten in der Nähe von Insterburg, 50 Kilometer im Landesinneren Ostpreußens. Erst jetzt erhalten die Einwohner vieler Ortschaften den Räumungsbefehl und erleben, wie die deutsche Front immer wieder zusammenbricht, hören davon, dass manche jener Wehrmachtssoldaten, die sie schützen sollen, ihre Gewehre wegwerfen und flüchten. Hastig packen die Menschen ihre Koffer, greifen Rucksäcke und Handtaschen. Einige rennen aus ihren Häusern, ohne auch nur das Essen vom Herd zu nehmen. Tausende stürmen die Bahnhöfe, um einen Zug nach Westen zu erreichen, drängen sich bei minus 25 Grad in Güterwaggons. Unterwegs sterben Säuglinge vor Hunger, Tote werden aus den Fenstern geworfen. In Rastenburg gelingt es einigen, sich in offenen Lorenwagen an einen überfüllten Zug anzuhängen. Beim nächsten Halt sind viele von ihnen erfroren. Vom 22. Januar an sind alle Zugverbindungen nach Westen unterbrochen. Die meisten Menschen suchen ihre Rettung nun auf den tief verschneiten Landstraßen, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit einem Planwagen. Sie reihen sich ein in einen schier endlosen Treck, der quer durch das Land nach Westen kriecht. Ihr Ziel? Die Weichsel. Vor dem Fluss an der Westgrenze Ostpreußens werde, so glauben viele, der Vormarsch der Roten Armee zum Erliegen kommen. Am 26. Januar stoßen sowjetische Panzer von Süden her an die Küste bei Tolkemit vor. Ostpreußen ist damit eingeschlossen. Und hunderttausende Flüchtlinge sind von der direkten Landroute nach Westen abgeschnitten. Wer kann, versucht nun, Pillau zu erreichen, denn von der Hafenstadt bei Königsberg stechen noch Dampfer in See. Den meisten aber bleibt nur ein Ausweg, die Passage über das spröde Eis des Haffs zwischen Festland und frischer Nährung. Diese 60 Kilometer lange Halbinsel ist nun die einzige Landverbindung nach Westen. An dem Tag, an dem Ostpreußen eingekesselt wird, hört Helene Krause nachts um 3 Uhr ein Klopfen am Fenster. Ihre Nachbarin warnt, der Russe steht im Nachbardorf. Die Bäuerin verstaut Betten, Brot, das Silberbesteck und Hafer für ihre 4 Pferde auf einem Erntewagen. Sie verrammelt Fenster und Türen, hüllt ihren Sohn in dicke Decken und setzt sich auf den Kutschbock. Werner weint, als er sieht, wie der Hofhund Fido fast 1 Kilometer hinter dem Wagen hertrabt, dann umkehrt, als die Mutter ihn zurückschickt. Ihre Flucht beginnt.
Sonntag, 28. Januar. Bei klirrender Kälte, minus 30 Grad, fahren wir morgens 5 Uhr weiter. Zu Abend kommen wir in Klaussitten an, alles überfüllt von Flüchtlingen und Soldaten. Unser Brot ist zu Stein gefroren. Bernie weint vor Hunger und Kälte. Wir melken die Kühe und auf dem Futterdamm bei den Kühen richten wir uns ein Nachtlager her. Wir bleiben die ganze Woche hier und sehen die verstopften Straßen des Elends. Es ist kein Platz, dass wir uns in den endlosen Treck wieder einreihen. Es ist viel Schnee gefallen.
Planwagen an Planwagen rollt an Helene Krause vorbei, ein unermesslich langer Treck. Außen klappern Töpfe, Kannen und Hausrat, der an den Sprossen hängt. Innen kauern Kinder, Kranke, Verwundete und Greise, vermummt mit Tüchern und gehüllt in Federbetten. Über ihnen wölbt sich aus Teppichen, Wellblech oder Holz ein Behelfsdach gegen die Schneestürme. Manche Flüchtlinge haben sich nur mit einem Handkarren aufmachen können, auf dem sie die Großmutter ziehen. Andere Wagen sind so schwer beladen, dass die Pferde kaum vorwärts kommen. Oft trottet ein Schaf oder eine Kuh hinterher. Bricht eine Wagendeichsel, steht die ganze Kolonne still, manchmal stundenlang. Herrenlose Rinderherden ziehen über den Schnee. Kühe brüllen, weil ihre Euter blutig und vereitert sind. Überall verendete Tiere am Wegesrand. Bauern haben vor ihrem Aufbruch ihr Vieh aus den Ställen gelassen, weil es dort niemand mehr füttern würde. Immer wieder drängt die Wehrmacht mit Lastwagen und Panzern, Planwagen in die Straßengräben. Polizisten leiten Trecks auf Feldwege um, damit Nachschubwege für das Militär frei bleiben. So rollen die Trecks nur wenige Kilometer am Tag gen Westen. Und hinter ihnen drängt die Rote Armee voran. Einige Menschen kehren um, ihnen erscheint die Flucht allein schon wegen der Kälte aussichtslos. Vielen Alten und Kranken bleibt nichts anderes übrig, als in ihren Häusern zu bleiben. Noch immer nährt die NS-Propaganda Gerüchte vom Gegenschlag, von Wunderwaffen und dem Endsieg, Trugbilder, an die viele glauben wollen. Auch als Ende Januar Königsberg, die Hauptstadt der Provinz Ostpreußen, von sowjetischen Truppen schon umschlossen ist. Der NSDAP-Kreisleiter heizt dem Volkssturm der Stadt ein, die Adolf Hitler zur Festung erklärt hat. Entweder wir lassen uns wie tolle Hunde erschlagen, oder wir erschlagen die Bolschewisten vor den Toren unserer Stadt. Wir müssen die Stadt halten, bis die Bolschewisten durch die bereits sich formierenden Armeen zerschlagen und aus Ostpreußen hinausgefegt werden.
Sonnabend, 3. Februar. Wir haben bis heute früh in Klaus-Sitten gerastet. Der Feind kommt näher. Die Bewohner Klaus-Sittens fuhren schon Donnerstag fort. Bei Sturm und Regen fahren wir über Zinten nach Heiligenbeil. Die russischen Flieger beschießen die Straße. Wir haben viel Angst ausgestanden.
Helene Krause ist bislang in 8 Tagen nur gut 60 Kilometer vorangekommen. Sie sorgt sich um ihren Sohn, der an Durchfall leidet.
Sonntag, 4. Februar. Es geht nur langsam weiter. Im Wald machen wir Rast, kochen etwas Warmes und übernachten. Wir schlafen auf dem Wagen. 150 Meter von uns fallen nachts Bomben.
Die Kolonnen ziehen vorbei an verlassenen Höfen, Häusern, Dörfern, in denen kein Schornstein mehr raucht. Vorbei an Tierkadavern und an gefrorenen Leichen im Graben, für deren Beerdigung keine Zeit mehr blieb. In einem Dorf liegt eine Reihe von Toten vor der Kirchentür, die Gesichter notdürftig mit Tüchern bedeckt. Niemand begräbt sie.
Dienstag, 6. Februar. Wir fahren auf Moordämmen langsam dem Haff zu. Die Pferde sind unruhig, sie frieren. Wir schlafen auf dem Wagen, wir haben keinen warmen Trunk und leiden an schwerem Durchfall und Fieber.
Die Wagen stauen sich kurz vor dem Haff, einem Teil der Ostsee zwischen Festland und Nehrung. Inmitten der Fuhrwerke drängen sich tausende Menschen mit Handwagen und Schlitten. Polizisten zwingen Flüchtlinge mit vorgehaltener Pistole, Gepäck von den Wagen zu werfen und stattdessen Frauen und Kinder mitzunehmen. Bald türmen sich Koffer, Taschen und Wäsche auf den Zufahrtswegen zur Küste. Wer bis hierher gelangt ist, glaubt es fast geschafft zu haben. Gerüchte gehen um, dass man nur noch über das Haff nach Danzig fahren müsse, dort werde sich die Partei schon um alle Flüchtlinge kümmern. Kaum jemand hat allerdings damit gerechnet, dass die Kriegsmarine eine 30 Meter breite Fahrrinne durch das zugefrorene Haff hat brechen lassen, um Munition und Torpedoboote aus der Stadt Elbing in Sicherheit zu bringen. Die Eisdecke ist nicht geschlossen. Der letzte Rettungsweg für Hunderttausende ist damit tagelang abgeschnitten. Dann gelingt es einigen findigen Küstenbewohnern, lange Baumstämme zu beschaffen, sie miteinander zu verbinden und über die offene Fahrrinne zu schieben, Brücken, die immer wieder für Flottentransporte entfernt werden müssen. Mit Tannenzweigen stecken Ortskundige dort, wo die Eisdecke tragfähig scheint, einen Weg für die Trecks ab. Doch niemand weiß, wie lange das Eis unter der Last Tausender halten wird.
Mittwoch, 7. Februar. Morgens, 8 Uhr, fahren wir auf das Hafeis. Uns allen ist sehr bange. Wir sehen eingebrochene Wagen aus dem Eis ragen. Tote Pferde, von Beschuss und Bomben getroffen, liegen verstreut auf dem Eise. Weiter lagen tote Soldaten und Zivilisten auf dem Eis. Wagen waren getroffen, alles lag herum. Ein Bild des Elends und des Grauens. Es waren lange, breite Spalten im Eis, da mussten wir rüber. Die Eisschollen senkten sich vor den Wagenrädern, die Pferde trabten in den Spalt und sprangen wieder raus. Über uns Tieffliegerbeschuss.
Ununterbrochen rollt ein Wagen nach dem anderen auf das Haff. Polizisten geben Befehle, 20 bis 30 Meter Abstand einzuhalten zur Sicherheit, falls ein Fuhrwerk einbricht. Viele Flüchtlinge schleppen sich zu Fuß über das Eis. Frauen und Kinder, Mütter mit Säuglingen, Bomben, Verwundete, Soldaten mit Steckschüssen, Amputierte mit blutigen Stümpfen. Mit Stöcken tasten sie die Fläche vor sich ab, rutschen aus, fallen in Wasserlachen. Nass hängt ihre Kleidung am Körper. Bei Westwind überspült die Ostsee das Eis bis zu 30 Zentimeter hoch. Helene Krause wird geraten, lieber neben dem Wagen zu gehen. Ihr Fuhrwerk könne leicht einbrechen. Doch sie bleibt bei ihrem kranken Sohn auf dem Wagen. Wenn ich untergehe, dann gehe ich mit meinem Sohn zusammen unter, sagt sie einem Soldaten auf dem Haff. Fast 20 Kilometer lang ist die Eisstraße zwischen Festland und frischer Nährung. Immer wieder blicken die Flüchtlinge nach oben. Sie fürchten, dass die Wolkendecke aufbricht. Dann kommen oft die Tiefflieger. Wenn die Sowjetpiloten mit ihren Bordkanonen auf den Treck schießen und Bomben werfen, duckt sich Helene mit ihrem Sohn unter den Wagen. Andere werfen sich flach auf den Boden. Die Bomben lassen das Eis bersten. Neben der Fahrbahn schießen Fontänen hoch. Helene Krause sieht, wie ein Sanitätsbus mit 6 Verwundeten im Fond unter Beschuss gerät. Plötzlich springen Fahrer und Beifahrer aus dem Wagen. Für einen Augenblick noch hört sie die Schreie der Verwundeten, dann ist der Wagen versunken. Nach den Angriffen schiebt sich der Treck sofort weiter. Die Löcher frieren bald zu und sind nicht mehr zu sehen. Immer wieder aber brechen an diesen dünnen Stellen Fuhrwerke ein, bleiben Pferde stecken und müssen erschossen werden. Nachts glüht der Himmel im Rücken der Flüchtlinge rot am Horizont. Die Küstenorte brennen. Über das Eis hallen die Hilferufe der Eingebrochenen. Keiner entzündet eine Laterne, um sie zu suchen, aus Angst, zur Zielscheibe der Flieger zu werden. Kinder und Alte erfrieren in diesen Nächten, in denen die Temperaturen auf minus 25 Grad fallen. Einer Mutter sterben 2 Kinder auf der Mitte des Weges über das Eis. Sie muss sie dort liegen lassen, mit ihren 2 anderen Kindern weiterziehen. Kurz vor dem Ufer der Nährung erfrieren auch sie. Helene Krauses Weg über das Eis dauert einen ganzen Tag. Als sie endlich wieder festen Boden erreicht, spricht sie ein Dankesgebet.
Wie durch ein Wunder kamen wir aus dieser Not bis zur Nährung. In wie viel Not hat doch der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Unser Blick ging über das Haff zurück. Da stand Frauenburg in Flammen. Der Russe schoss mit seiner Artillerie auf die Nährung. Es gab Tote und Verwundete. Menschen und Pferde litten unsagbar.
Bis Ende Februar die Eisdecke wegschmilzt, sind 500.000 Menschen über das frische Haff geflüchtet. Noch im Frühling werden die Letzten versuchen, sich auf Flößen und Benzinfässern auf die Nährung zu retten. Doch Hunderttausende kommen zu langsam voran auf ihrem Weg an die Küste, verstecken sich in Wäldern und Scheunen und werden schließlich von der Roten Armee entdeckt. Trecks werden eingeholt, ausgeraubt, Frauen und Mädchen von den Wagen gezerrt. Sie trifft die Rache für Hitlers Krieg, der vermutlich 27 Millionen Bürgern der Sowjetunion das Leben gekostet hat. Die Rache für das Wüten der SS, für alles, was die Deutschen ihrem Vaterland, ihren Familien angetan haben. Sowjetische Offiziere verteilen Alkohol, hetzen ihre Mannschaften auf, deutsche Frauen als Akt der Vergeltung zu schänden. Auch jene, die in ihren Städten und Dörfern geblieben sind, entgehen nicht der Rache der Sowjetsoldaten. Eine Frau aus Rössel notiert, Frau K. im ersten Stock wurde sehr schwer vergewaltigt. Ihre 78-jährige Mutter, die im Sterben lag, wurde aus dem Bett auf die Erde geworfen und blieb dort liegen. Ein 20-jähriges Mädchen wurde in dieser Nacht 20 Mal vergewaltigt. Ein Mädchen aus der Siedlung konnte die Vergewaltigungen nicht mehr ertragen, nahm Essigessenz und starb unter furchtbaren Schmerzen. Ein anderes Mädel hängte sich aus demselben Grunde auf, eine Flüchtlingsfrau ebenfalls. Wenn ein Russe an der Türe erschien, flohen Frauen und Mädchen durch die Fenster, dann umstellten die Russen die Häuser und holten sich ihre Beute. Unzählige Berichte erwähnen Orte, in denen die Angreifer fast jedes Mädchen über 13 Jahren, fast jede Frau missbrauchen. Erzählen von Frauen, die zu Dutzenden in Räume gepfercht und tagelang geschändet werden, auch vor den Augen ihrer Kinder. Die radebrechende Aufforderung »Frau, komm« ist bald eine feststehende Wendung. Später spielen es die Kinder. Wahrscheinlich werden während der Offensive der Roten Armee mehr als 1 Million Frauen vergewaltigt. Viele nehmen sich das Leben. Später schreibt der Schriftsteller Lew Kopelew, damals als Major der Sowjetarmee, was geschah in Ostpreußen? War eine derartige Verrohung unserer Leute wirklich nötig und unvermeidlich? Vergewaltigung und Raub? Musste das sein? Die Zeitungen riefen auf zur heiligen Rache, aber was für Rächer waren das? Und an wem haben sie sich gerecht? Warum entpuppten sich viele unserer Soldaten als gemeine Banditen, die rudelweise Frauen und Mädchen vergewaltigten, am Straßenrand, im Schnee, in Hauseingängen, die Unbewaffnete totschlugen, alles, was sie schleppen konnten, kaputt machten, verhunzten, verbrannten? Die Gräueltaten bleiben den Davongekommenen nicht verborgen. Wagenlenker im Treck rufen sich zu, beeilt euch, fahrt schneller, der Russe frisst uns bei lebendigem Leib.
Donnerstag, 8. Februar. Von Danzig kommen viele Soldaten und wir halten. Wir nächtigen unter freiem Himmel. Wir kochen Kaffee vom Schneewasser mit grünem Reisig. Jeder sieht zu, wie er was kochen kann. Freitag, 9. Februar. Wir fahren über die Dünen am Ostseestrand entlang. Die Pferde sind durchgefroren und das Futter geht langsam zu Ende. Die Wagenräder mahlen im Seesand. Die armen, tragenden, übermüdeten Tiere sind bedauernswert. Man kann ihnen nicht helfen, nur immer vorwärts. Es ist außer Kahlberg keine menschliche Behausung in Sicht. Wir sind wie in der Wüste. Viele haben kein Brot mehr. Die Not bricht an.
Auch auf der frischen Nährung werden die Tricks von sowjetischen Flugzeugen angegriffen. Zugleich schießen deutsche Kriegsschiffe über die Köpfe der Fliehenden hinweg in Richtung der gegnerischen Stellungen. An den Bäumen im Nährungswald hängen die leblosen Körper derer, die als Fahnenflüchtige aufgegriffen worden sind. In Pillau, jenseits der Ostspitze der Nährung und dem Durchbruch des Haffs in die Ostsee, laufen Dampfer aus, höchstens 10 am Tag, viel zu wenige für die Evakuierung der Flüchtlinge, die es bis hierher geschafft haben. Noch immer existiert kein Plan zur Rettung der Bevölkerung über die Ostsee. Stattdessen verfügt Großadmiral Karl Dönitz, der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, die knappen Kohlereserven allein für militärische Aufgaben zu reservieren und nicht für den Transport von Flüchtlingen. In Pillau drängen sich die Menschen, stoßen und taumeln zu den Schiffen im Hafen. Frauen werfen ihre Kinder den Matrosen auf den anlegenden Booten entgegen. Wehrmachtssoldaten entreißen fremde Kinder ihren Müttern, behaupten dann, sie wollten ihre Familie an Bord bringen, um auf diese Weise gegen alle Vorschrift aufs rettende Deck zu gelangen. Alle haben Angst, zurückzubleiben. Befürchten, der nächste Dampfer könnte der letzte sein. Doch auch wer auf ein Schiff gelangt, ist noch lange nicht gerettet. Wahrscheinlich 20.000 Menschen kommen auf See um, darunter die 3.500 Passagiere der Stäuben, die am 10. Februar von dem sowjetischen U-Boot S-13 versenkt wird. Das gleiche Unterseeboot hat bereits am 30. Januar 1945 auf offener See 3 Torpedos gegen einen früheren Erholungsdampfer abgefeuert, auf dem sich wohl mehr als 10.000 Menschen drängten, die Wilhelm Gustloff. Mehr als 9.000 Passagiere und Besatzungsmitglieder kommen bei ihrem Untergang ums Leben. Es ist die größte Katastrophe der Seefahrtsgeschichte. Als Helene Krause auf ihrem Wagen am Nährungsstrand entlang fährt, sieht sie, wie die Wellen eine Leiche umspülen. Ein Opfer von der Gustloff, heißt es. Sie schwört sich, auf ihrer Flucht kein Schiff zu besteigen.
Sonnabend, 10. Februar. Wir haben kurz vor Abend das erste westpreußische Dorf Stegen-Stutthof erreicht. Die Leute sind sehr abstoßend zu uns und nehmen uns nicht auf. Sie schicken uns von einem Ort zum anderen, bis wir endlich nachts 11 Uhr Unterkunft in einem Kuhstall zugewiesen bekommen. Der Bauer von dem Hof beschimpft uns. In seine Dunggrube kippte mein Wagen und blieb nachtüber liegen. Nachbarwagen wurden bestohlen.
Obwohl Helene Krause am Ende ihrer Kräfte ist, erlaubt sie sich und den Tieren nur selten eine Pause. Nur weiter, nach Westen, egal wohin. Ihre Route führt sie an Danzig vorbei und dann in Küstennähe über Westpreußen nach Pommern. Noch ist die Sowjetarmee nicht bis an den Küstenstreifen vorgedrungen. Den ganzen Februar steht die Front 50 Kilometer nördlich von Warthe und Netze. Noch können die Flüchtlinge über die Weichselmündung Danzig und den Norden Westpreußens und Ostpommerns fliehen. Am 19. Februar bricht die Wehrmacht den Belagerungsring um Königsberg auf. In den Tagen darauf strömen Zehntausende aus der Stadt in den Hafen von Pillau. Doch die Schiffe können höchstens 5000 Menschen am Tag evakuieren. Vielen bleibt nur, nach Königsberg zurückzukehren.
Donnerstag, 22. Februar. Es geht morgens wieder weiter. Die Pferde sind so abgefahren, sie brauchen Ruhe. Aber wir müssen täglich weiter. Wir nächtigen in einer Schule, die Pferde sind notdürftig untergebracht. Außer den 3 Pfund Hafer erhalten sie nur Stroh. Die armen Tiere.
Selbst jetzt noch durchleuchten Feldgendarmen mit Taschenlampen die Treckwagen auf der Suche nach Fahnenflüchtigen in einem Krieg, der schon lange verloren ist. Adolf Hitler sagt in diesen Tagen bei einer Radioansprache, es soll kein Zweifel darüber herrschen, dass das nationalsozialistische Deutschland diesen Kampf so lange weiterführen wird, bis am Ende auch hier, und zwar noch in diesem Jahre, die geschichtliche Wende eintritt.
Dienstag, 27. Februar. Mittags fahren wir weiter, die Straßen sind verstopft. Nachts 11 Uhr sind wir in der Stadt Köslin. Die armen Pferde stehen draußen in tiefem Dreck. Werni kann vor Durst nicht einschlafen.
Am 1. März stoßen sowjetische Panzer bei Köslin in Pommern an die Ostseeküste vor und versperren den Flüchtlingen den Weg. Tausende müssen umkehren. Ihre Rettung über Land ist gescheitert. Ihre letzte Hoffnung, die Häfen von Danzig und Gotenhafen, wie Gdingen seit 1939 genannt wird. Binnen kurzem drängen sich dort fast 1 Million Menschen auf engstem Raum. Schiffe bringen Hunderttausende in den Westen. Helene Krause gelingt gerade noch die Flucht aus Köslin. Doch bald fegen heftige Schneestürme über den Treck hinweg. Die Pferdefuhrwerke kommen nur langsam voran, langsamer als die Panzer der Roten Armee hinter ihnen.
Sonntag, 4. März. In dieser Nacht kam für Dorphagen Räumungsbefehl und wir müssen diese abgekämpften, todkranken Tiere anspannen und fort. Wir fahren den ganzen Tag, die ganze Nacht, ohne Pause. Die Stuten sind am Zusammenbrechen, doch wir müssen fahren und fahren. Gegen Montagmittag stockt der endlose Treck. Wir sind im Dorf Wustermitz. Die Einwohner sollen fliehen. Sie verkaufen an uns Hafer und Hühner. Nachmittags 2 Uhr stehen die Russen einen halben Kilometer vor uns mit 5 Panzern auf der Straße. Unser Schreck und die Angst waren unbeschreiblich. Wir kehren um und fahren einen Waldweg entlang, Richtung Westen. Wir hatten Glück, aus der Umklammerung rauszukommen und fuhren nachts 11 Uhr über die Oderbrücke in Wollin. Dienstag, 6. März. Nach einer Nacht unter freiem Himmel müssen wir weiter. Die Russen beschießen Wollin. Wir fahren bis zum Dorf Kodram. Die Pferde kommen notdürftig unter. Ich schlafe mit Werni bei einer Bäuerin auf dem Fußboden. Morgens 10 Uhr wird die Oderbrücke gesprengt. Mittwoch, 7. März. Wir fahren wieder weiter. Über die Insel streicht ein kalter Frostwind. Die beiden Stuten haben 40,5 Grad Fieber.
Nur 5 Tage, nachdem Helene Krause die Oder überquert, kappen Sowjettruppen die letzten Landverbindungen nach Westen. Wer es bis dahin nicht über den Fluss geschafft hat, versucht im Hafen von Kolberg eines der letzten Schiffe nach Westen zu erreichen. Eine Woche später, am 18. März, fällt die Stadt.
Montag, 12. März. Wir fahren aus dem Wald die Straße nach Swinemünde. Morgens 10 Uhr ist ein großer Luftangriff auf Swinemünde. Wir sind 10 Kilometer entfernt. Es fallen 50 Zentnerbomben. Die Erde bebt. Es ist die Hölle los.
Tausende Menschen haben sich vor der Roten Armee nach Swinemünde gerettet. Doch dann greifen mehr als 600 Bomber der 8. US-Luftflotte den Marinestützpunkt auf Usedom an und zerstören innerhalb weniger Stunden auch das angrenzende Swinemünde.
Freitag, 16. März. Wir fahren auf Swinemünde zu. Wir sehen die Verheerungen der 50 Zentnerbomben. Von diesem Angriff liegen die Toten 22.000 am Bahndamm. Flüchtlinge und Soldaten. Überall große Bombenkrater, Tod und Verderben. Ein unbeschreiblicher Anblick. Wie durch ein Wunder sind wir davor bewahrt geblieben. 10 Uhr. Wir nähern uns dem Hafen Swinemünde. Die große Bahnfähre bringt uns ans westliche Ufer der Swine. Wir alle entfernen uns schnell von der Stätte des Grauens, aus Angst, die Bomber könnten wiederkommen. Am Abend sind wir auf einem großen Platz angekommen und nächtigen unter freiem Himmel. Über uns fliegen die Bomber der Alliierten und laden ihre Last in Berlin ab. Wir hatten Angst.
Bald werden die Einträge in Helene Krauses Tagebuch kürzer. Sie schreibt nur noch wenige Zeilen mit Wegmarken und den Orten, durch die sie zieht.
Dienstag, 20. März. Wir fahren weiter. Wir haben keine große Eile mehr. Die Front ist schon hinter uns. Wir hören nicht mehr die Geschütze.
1,5 Wochen später kommt sie mit ihrem Sohn bei einem Bauern in der Nähe von Lübeck unter. 63 Tage war Helene Krause auf der Flucht. Mehr als 1.000 Kilometer haben sie und ihr Sohn Werner zurückgelegt, vorbei an Leichen, durch Geschützhagel und stets in der Angst, von der Roten Armee eingeholt zu werden. In jenen letzten Märztagen fallen Danzig und Gotenhafen an die Rote Armee. Am 9. April fällt Königsberg, am 26. April Pillau. Ostpreußens Gauleiter Koch hat sich da bereits in Richtung Westen abgesetzt. 2 Eisbrecher nahm er dafür in Anspruch, die mit Schrankkoffern, Lebensmitteln, seinem Mercedes und mehreren Kisten Wein und Zigarren beladen wurden. Er weigerte sich, Flüchtlinge mitzunehmen. Von Ostpreußens ehemals 2.490.000 Einwohnern kommen während des Krieges 511.000 ums Leben, davon 311.000 Zivilisten. Sie sterben im Kampf, auf der Flucht oder weil sie von der Roten Armee verschleppt werden. Insgesamt flüchten von 1944 bis 1950 mehr als 12 Millionen Menschen aus den ehemaligen Ostgebieten des Reiches oder werden vertrieben. Sie müssen nun westlich von Oder und Neiße einen Platz zum Leben finden. Helene Krause lässt ihren Mann suchen. Es stellt sich heraus, dass er in ihrer Nähe untergebracht ist, in einem Lazarett in Lübeck-Schlutup. Jahrelang muss die Familie in einer Notunterkunft leben. 1953 kann sie schließlich eine eigene Wohnung im westfälischen Lünen beziehen, wo Otto Krause fortan in einer Ziegelei arbeitet. Bis zu ihrem Tod 1992 wird die Bauersfrau Helene Krause ihren früheren Hof in Ostpreußen nie wiedersehen. Ihre Fluchterlebnisse jedoch wirken weiter. Werner Krause ergänzt das Tagebuch der Mutter später um einige Seiten aus seiner Erinnerung. Abgeschlossen ist die Geschichte damit jedoch noch immer nicht, denn Albträume, sagt er, holen ihn, den damals 5-Jährigen, noch heute zurück zu dem Treck. Zurück auf das Eis der Ostsee.
Ja, und während sich dieser Treck, der sich in die Erinnerung der Überlebenden so tief eingebrannt hat, während sich der Strom der Flüchtenden in schrecklicher Kälte vorwärts quält, während die Rote Armee in den östlichen Reichsgebieten Ort um Ort einnimmt und immer näher an die Hauptstadt Berlin heranrückt und sich dabei grausam an der Zivilbevölkerung rächt, da ist der Krieg anderswo de facto schon zu Ende.
Ja, im Westen ist die Lage eine ganz andere. Da wird sprichwörtlich schon Kaugummi gekaut. Da sind die Amerikaner in die ersten deutschen Ortschaften einmarschiert. Was das für die Menschen bedeutete und wie sich die Dinge an der Westfront entwickelten, davon erzählt die nächste Folge von Deutschland 1945. Die Amerikaner kommen.
Deutschland 1945 ist eine Produktion von Geo Epoche. Hosts und Redaktion: Insa Bethke und Joachim Telgenbüscher. Erzähler: Peter Kämpfe und Gabriele Blum. Schnitt und Audioproduktion Lia Wittfeld, RTL Plus. Die gesamte Podcast-Serie gibt es auf Geo Plus. Zugang erhalten Sie unter geo.de/1945.